Hallo und herzlich willkommen beim Podcast China Impulse, Zukunftstrends aus dem Reich der Mitte. Hier bekommst du einen Einblick in die chinesische Digitalwelt und in die neuesten Trends und Technologien aus China. Lass dich von diesen Impulsen inspirieren. Mein Name ist Alexandra Stefanow und in der heutigen Folge nehme ich euch mit zu einem spannenden Gespräch mit Martin Patterer. Ich war zu Gast in seinem Podcast The State of Innovation und habe mich mit ihm ausgetauscht zum Thema Mindset und Agilität, wie China innoviert und was wir davon lernen können. Viel Spaß beim Zuhören.
Mindset und Agilität. Wie China innoviert und was wir davon lernen können. Heute spreche ich mit Alexandra Stefanow. Sie ist die Begründerin und sie betreibt den Podcast China Impulse. Und ich freue mich sehr, mit dir über das Thema zu sprechen. Alexandra, warum sollte man sich das anhören?
Ja, in dieser Folge erzähle ich anhand der Super-App WeChat, wie Innovation in China verstanden wird und wie sich das Land zunehmend von diesem negativen Made-in-China-Image und von der Werkbank der Welt zur Innovationsfabrik und Ideenwerkstatt der Welt entwickelt.
Wow, ich bin gespannt.
Der State of Innovation Podcast mit Martin Patterer. Wir sprechen mit Innovatoren aus unterschiedlichen Industrien darüber, wie sie in Zukunft innovieren werden. Wie werden neue Opportunitäten entdeckt? Wie werden Entscheidungen richtig getroffen? Und wie funktioniert die erfolgreiche Umsetzung am Markt?
Willkommen zum State of Innovation. Heute sprechen wir über Mindset und Agilität, wie China innoviert und was wir davon lernen können. Ich habe dazu bei mir im Podcast Alexandra Stefanow. Sie ist die Leiterin von China Impulse. Alexandra ist Sinologin sowie Gründerin von China Impulse. Sie ist Autorin des Buchs Digitalisierung Made in China, Herausgeberin des Magazins China im Blickpunkt und Host des Podcasts China Impulse, Zukunftstrend aus dem Reich der Mitte. Und im Rahmen von Vorträgen, Workshops und Beratungen gibt Alexandra Einblicke in die chinesische Tech-Welt und zeigt auf, was wir davon für unsere eigene Digitalisierung in Europa lernen können. Zudem promoviert sie an der Universität Marburg zum Thema Transition in den chinesisch-deutschen Geschäftsbeziehungen und das im Kontext technischer Paradigmenwechsel in der Automobilindustrie. Alexandra, ich hoffe, ich habe dich entsprechend umfassend vorstellen können, aber bitte sag auch selbst etwas zu dir und was dein Zugang zur Innovation ist.
Ja, vielen Dank für die Vorstellung, für die schöne Vorstellung. Vielen Dank auch für die Einladung heute. Und ja, du hast eigentlich schon alles gesagt, was mich so mit China verbindet oder beziehungsweise was so meine aktuellen Tätigkeiten sind. Ich beschäftige mich seit über 15 Jahren mit dem Thema China. In den letzten 5 Jahren auch zunehmend mit einem Fokus auf Digitalisierung und Tech-Trends. Und was ich beobachten kann, beziehungsweise was wir mittlerweile alle, glaube ich, beobachten können, ist, dass chinesische Produkte, chinesische Technologien sich Schritt für Schritt von diesem negativ behafteten Made-in-China-Image zu eher Created-in-China verwandeln. Und das Land wird mehr von der Werkbank der Welt, steigt es auf zu einer Innovationsfabrik, Ideenwerkstatt der Welt. Und deswegen sind diese Themen eben auch sehr eng verbunden mit den Konzepten von Innovation, von Kreativität und all das, worüber wir heute sprechen werden.
Super. Das wird spannend, das merke ich schon. Wenn wir darüber sprechen, dass China jetzt einer Quelle wird für Created in China, also nicht Made in China, sondern Created, Invented in China, das ist ja ein großer Schritt. Das ist ja nicht das, was man bisher sozusagen mit China in Verbindung gebracht hat. Und kannst du mir da vielleicht Beispiele nennen? Was sind denn Beispiele, wo du sagst, na, da sieht man, welche Power da in China steckt und was da jetzt zu uns kommt.
Ja, also ich glaube, als Hintergrund, bevor wir überhaupt über Beispiele oder auch das Thema Innovation in China sprechen, ist es wichtig zu verstehen, wie sich das Land in den letzten Jahrzehnten verändert hat, wie schnell die Entwicklungen in China sich vollzogen haben in den letzten 40, 50 Jahren und weshalb die Leute dann quasi automatisch, ohne darüber nachzudenken, auch viel eher offen für Neues sind, viel risikobereiter sind als in anderen Ländern der Welt, viel offener sind auch für neue Entwicklungen, für neue Technologien heutzutage, weil sie eben auch in den letzten Jahrzehnten so viel erlebt haben, was sich verändert hat in ihrem eigenen Land, dass sie jetzt merken, okay, so sind wir aufgewachsen, so läuft das Leben, anders kennen wir es auch gar nicht. Und deswegen denken sie auch gar nicht so groß drüber nach, wenn sie was Neues ausprobieren oder wenn was Neues auf den Markt kommt zum Beispiel, was sie dann testen wollen, weil sie einfach auch sehr neugierig sind. Und hinzu kommt auch, wenn man nochmal so ein bisschen über den Hintergrund sprechen möchte, dass China auch so in den letzten 150 Jahren gemerkt hat, wie es dann doch abgehängt wurde von anderen Ländern. Ich meine, China war ja schon 2000 Jahren sehr innovativ. Wir kennen ja vieles, was damals aus China kam. Das Papier, das Schießpulver und so weiter. Und dann hatte China aber viele hunderte von Jahren, in denen andere Länder besser waren, weiterentwickelter waren, fortgeschrittener
waren. Da gibt es noch ein Beispiel, das ja oft kommt. Angeblich kommt da sogar die Pizza ursprünglich aus China.
Okay, das wusste ich tatsächlich auch noch nicht.
Aber es gibt unterschiedliche Meinungen dazu. Ich will das jetzt mal nur so stehen lassen. Ja. Also China hat auch in der Vergangenheit schon, in der längeren Vergangenheit, sehr viel bewegt in der Welt, in der auch kulturellen Entwicklung dieser Welt, unserer Welt. Und du sagst, man hat das Gefühl gehabt, dass man abgehängt war, so im Zuge der Industrialisierung, wobei jetzt ein starkes Nachholen stattgefunden hat. Was ich jetzt heraushöre, ist, dass die jüngere Generation in China es erlebt, diese starke Dynamik, diese starke Entwicklung und eigentlich in einem extrem dynamischen Umfeld aufgewachsen ist.
Genau.
Das macht ja was mit dem Mindset, nehme ich mal an.
Ja, so ist es. Und ich denke, das kann man eben auch als Voraussetzung sozusagen für das, was heutzutage in China als Innovation verstanden wird, sehen, weil die Leute dadurch eben viel flexibler auch, ja, was wir hier Agilität nennen, das wird in China einfach gelebt. Es gibt nicht so viele Prozesse, die bewusst aufgesetzt werden, um die Agilität voranzutreiben oder die Agilität in Unternehmen zum Beispiel zu bringen, sondern die Leute sind von sich aus schon so flexibel, so schnell in ihrem Handeln. Und weil du nach Beispielen gefragt hast, was das zum Beispiel angeht, ist, man merkt es auch schon in der Kommunikation. In China gibt es beispielsweise keine E-Mails in der Business-Kommunikation oder überhaupt eigentlich in der Kommunikation, sondern alles wird über WeChat, über die Super-App WeChat erledigt. Das heißt, die komplette Kommunikation, sowohl privat als auch beruflich, erfolgt über, sagen wir mal erstmal die Kopie von WhatsApp.
Ja.
Und das führt auch dazu, dass alles viel, viel schneller auch stattfindet in China, dass alles sich viel, viel schneller bewegt, weil man nicht 2-3 Wochen lang auf eine E-Mail wartet, sondern man kommuniziert in Echtzeit meistens.
Okay, das heißt, was können wir daraus lernen oder als Beispiel nehmen für Westeuropa? Hören wir auf, mit E-Mail zu kommunizieren, stellen wir um auf WhatsApp.
Ja, das hat natürlich Vor- und Nachteile. Das, was die Innovation angeht, was die Agilität in China angeht, ist es auf jeden Fall ein Vorteil, dass sich vieles viel schneller bewegt. Aber natürlich kommen da auch nochmal viele andere Themen ins Spiel, wie Work-Life-Balance und das, was wir hier vielleicht auch gar nicht unbedingt haben wollen, dass wir ständig erreichbar sind, dass wir ständig nur an die Arbeit denken, ständig nur an die nächsten Schritte und ständig von auch Arbeitskollegen und Chefs angeschrieben werden, Tag und Nacht, sondern wir haben hier doch eher die Trennung. Was in China tatsächlich auch zu beobachten ist, dass nicht so viel getrennt wird zwischen der Arbeitswelt und der Privatwelt und deswegen läuft vieles auch schneller.
Na, das wäre, glaube ich, noch ein Thema für einen ganz eigenen Podcast. Wie funktioniert denn das Work-Life-Balance oder das Arbeitsleben insgesamt in China? Lass uns das vielleicht merken. Ich möchte gerne Zum Thema Agilität ein bisschen weiter fragen. Du sagst, ja, man kommuniziert anders, man verwendet keine E-Mails, es geht alles über Messenger-Dienste, wo Echtzeitkommunikation stattfindet. Aber was bedeutet das für Innovation in Unternehmen? Was ist die Konsequenz daraus? Wie wird Innovation eigentlich organisiert?
Ja, also zum einen, was das Thema Agilität angeht, ich habe oft das Gefühl, dass bei uns das Wort Agilität eher so ein Buzzword ist und dass wir dann ständig versuchen, irgendwelche Systeme aufzusetzen, irgendwelche Trainings aufzusetzen, Weiterbildungen, damit die Leute sich überhaupt mit diesem Thema beschäftigen, verstehen, was es ist und das Ganze dann implementieren. Während man in China beobachten kann, dass das, was ich vorhin schon kurz erwähnt hatte, eher einfach gelebt wird. Also man setzt sich da nicht hin und spricht über Agilität. Es gibt da keine Team-Meetings, wo man sagt, oh, wo können wir jetzt die nächste Weiterbildung zum Thema Agilität machen? Sondern die Leute sind schon von sich aus sehr flexibel, sehr offen, sehr agil, was ich vorhin schon erzählt hatte. Und das bezieht sich eben auch auf den Arbeitskontext, dass es in China eigentlich gar keine Design Thinking oder Agile oder sonst was Kurse gibt, sondern in den Unternehmen wird einfach gehandelt. Es wird einfach umgesetzt. Die Leute sind sehr unternehmungslustig, insgesamt im Businessbereich, aber auch alles, was neue Ideen angeht. Ich merke das auch in meinem privaten Freundes- und Bekanntenkreis, dass die Leute da viel, viel offener sind, Ideen umzusetzen, vielleicht mal eine Business-Idee umzusetzen, neben dem Hauptjob vielleicht nochmal irgendwas ganz anderes zu machen. Und das wird einfach gemacht, sage ich mal. Also es wird nicht groß drüber nachgedacht, nicht groß drüber diskutiert.
Okay. Also eine Macherkultur. Jetzt stelle ich mir das vor in einer Organisation, wo es eben viele Leute gibt und die sind alle kreativ und alle agil und machen einfach. Wie stellst du, das kann ja auch da das Problem daraus entstehen, dass von 10 Leuten jeder in eine andere Richtung läuft. Ja?
Ja.
Also das sind ja auch Gründe, warum man eben Prozesse hat und Systeme hat, Managementsysteme hat, damit eben möglichst die Power in eine bestimmte Richtung kanalisiert wird. Wie funktioniert das in China?
Ja, das wollte ich gerade sagen. Das hat zum einen den Vorteil, es geht sehr schnell und Entscheidungen werden sehr schnell getroffen, Sachen werden sehr schnell vorangetrieben. Aber es hat natürlich auch den Nachteil, wie du schon richtigerweise fragst, dass alles teilweise zu schnell läuft, teilweise auch zu chaotisch, zu spontan. Die Entscheidungen werden auch sehr schnell umgeworfen, was zwar auch gut sein kann, aber es kann auch dazu führen, dass man eben sehr, sehr kurzfristig und last-minute Sachen noch umändert, dass Sachen dann auch nicht wie geplant laufen, was natürlich ja auch zu beobachten ist, dass nicht immer alles glatt läuft und dadurch, dass es diese Schnelligkeit gibt, wird es auch teilweise recht chaotisch. Aber man kann auch sehen, dass immer mehr Unternehmen in China tatsächlich auch mittlerweile Prozesse aufsetzen und das Ganze auch versuchen, in ein System zu bringen.
Okay, das müssen wir vielleicht auch dazu sagen, also wenn wir jetzt sagen, China und in China läuft es so und so oder in Deutschland oder Westeuropa läuft es so und so, das ist eben exemplarisch zu verstehen und soll jetzt keine Schubladisierung sein, da gibt es natürlich immer ganz viel Grauzonen, aber um die Thematik sehr plakativ herauszuarbeiten, machen wir das jetzt mal so und machen das einfach sehr plakativ.
Ja, guter Hinweis, weil auch gerade in China gibt es ja Riesenunterschiede zwischen den kleinen Städten, den ländlichen Regionen und den Großstädten. Und wie du schon sagst, ich spreche hier ja vor allem über die Metropolen, die großen Unternehmen und die großen Innovationsprozesse.
Okay. Jetzt, wenn ich jetzt das versuche, mal in einen Kontext zu setzen mit dem, wie wir, wenn ich sage wir, in Westeuropa, Deutschland, Dachregion gewohnt sind, mit Innovation umzugehen. Was ist aus deiner Sicht, wo du China sehr gut kennst, was sind die wesentlichen Unterschiede?
Ja, also ich glaube, es hängt auch da wieder damit zusammen, wie das Mindset der Leute auch schon ist und wodurch sich eben die Konzepte von Innovation und auch von Kreativität unterscheiden, ist, dass in China die Leute Innovation nicht als irgendwas komplett Neues erfinden verstehen, sondern sie gehen oft nach Prinzipien von zuerst nachahmen und später erst erfinden. Das merkt man zum Beispiel auch schon im chinesischen Schulsystem, dass immer noch ziemlich viel Wert darauf gelegt wird, auf das Auswendiglernen, dass die Schüler, die Schülerinnen für die Prüfungen, für die Hausaufgaben immer noch sehr viel auswendig lernen. Das ändert sich zwar mittlerweile nach und nach, aber das beruht auf eine sehr lange Tradition in China, dass man denkt, man muss zuerst die Meister kopieren, bevor man selbst was Eigenes erschaffen kann. Und das ist eben ein bisschen anders als das, was wir in der, wie du schon gesagt hast, in der westlichen Welt und der Innovation verstehen, weil wir hier ja oft das Gefühl haben, wir müssen irgendwas komplett von Null auf erfinden. Wenn man in China denkt, okay, wir kopieren erstmal etwas, was es schon gibt, und dann kombinieren wir verschiedene Funktionen aus verschiedenen Apps beispielsweise. Ich kann ja WeChat mal als Super-App als Beispiel anbringen, damit man sich das besser vorstellen kann.
Ja.
WeChat hat als Kopie von WhatsApp angefangen, als Messenger-Kopie, bevor sich da die App nach und nach weiterentwickelt hat und Funktionen von ganz vielen anderen westlichen Apps übernommen hat, wie zum Beispiel von Facebook, von Instagram, von Apple Pay, Google Maps, Uber, alles, was wir hier auch im Alltag nutzen, hat WeChat nach und nach übernommen, neu kombiniert, für den lokalen Markt, für China adaptiert. Und so hat sich diese App zu einer Super-App entwickelt, die heutzutage auch gar nicht mehr aus dem chinesischen Alltag wegzudenken ist. Und mittlerweile führt WeChat eigene Funktionen ein, die es bei uns noch nicht gibt und wo Unternehmen wie Meta und Co. versuchen, Funktionen von WeChat selbst zu kopieren und in die westlichen Apps zu bringen, weil WeChat mittlerweile mit vielen Themen weiterentwickelter ist. Und da entwickelt sich quasi dieser Urheber, dieser Produktentwickler selbst zum Kopierer, weil WeChat mittlerweile von einigen kopiert wird.
Das ist spannend. Das bedeutet, es wird, was ich jetzt heraushöre, ist, wo wir der Meinung sind, jetzt im Westen, in Westeuropa, eine Innovation ist nur dann gut und ist nur dann eine echte Innovation, wenn es was wirklich ganz Neues ist, wenn man vielleicht sogar ein Patent dafür anmelden kann, dann ist es sozusagen eine ernsthafte Entwicklung, während es in jetzt plakativ gesagt in China mehr darum geht, etwas, was es schon gibt, möglichst gut nachzubauen und möglichst gut anzupassen an eine bestimmte Themenstellung, Problemstellung. Könnte man jetzt etwas überspitzt sagen, dass man in China viel mehr den Menschen und das Problem sieht, also kundenzentrierter denkt, als ein technologiegetriebenes westeuropäisches Unternehmen, wo es sehr stark eben geht ums Engineering, Technology, Patentanmeldung, wo man eigentlich sehr technologiefokussiert ist. Ich weiß nicht, ob das jetzt zulässig ist, diesen Schluss, den ich da ziehe, das musst du sagen. Ja. Also könnte man sehr überspitzt sagen, man ist in China mehr daran interessiert, Kundennutzen zu erzeugen, unabhängig davon, wie man das macht. Eigentlich sogar mit der Zielsetzung, lass uns alles, was es schon gibt, möglichst nutzen und zusammenstecken, sodass der Kunde Nutzen daraus hat, unabhängig davon, ob es eine neue Technologie ist oder eine alte. Wenn es eine alte ist, ist es sogar besser, weil dann sind wir schneller. Ja. Und während man im Westen mehr darauf fokussiert, lass uns eine Technologie bauen, die kein anderer kann, und dann bringen wir es auf den Markt und dann kann uns niemand sozusagen das Wasser reichen.
Ja, also ich glaube, ganz so pauschal kann man es nicht sagen, aber es ist auf jeden Fall was dabei, weil man merkt in China, dass dadurch, dass die Innovationsprozesse auch sehr agil erfolgen und dass es auch ganz oft um inkrementelle Innovation geht, anstatt um disruptive. Natürlich auch hier, man kann es nicht für alle Innovationsprozesse sagen, aber so im Großen und Ganzen kann man schon sehr, sehr viel inkrementelle Innovation beobachten. Mhm. Und dadurch, dass alles so iterativ verläuft und dass ganz oft auch Produkte oder Technologien rausgebracht werden, die noch nicht perfekt sind, und die dann erstmal so als Minimum Viable Product rauskommen, wo man Kundenfeedback einholt und das nach und nach verbessert, weil das Produkt von Anfang an noch nicht so marktreif ist. Dadurch entsteht diese Kundenzentrierung, entstehen diese Verbesserungsschleifen, die auch auf Feedback beruhen. Und ich würde sagen, das hat auch hier so ein bisschen mit der, was mit der chinesischen Tradition zu tun und mit diesem Harmoniegedanken, der in China sehr wichtig ist, dass man das Gefühl hat, diese inkrementelle Innovation ist harmonischer, weil in kleinen Schritten etwas verbessert wird, anstatt gleich von null auf irgendwas komplett Neues rauszubringen.
Okay.
Also auch hier so ein bisschen dieses, wir wollen nicht von 0 auf 100, sondern wir wollen Schritt für Schritt harmonisch Produkte, Technologien weiterentwickeln. Und ich glaube, dadurch kommt auch recht automatisch die Kundenzentrierung. Ich meine, Kundenzentrierung ist in China oder Kundenservice auch, ist in China sowieso noch viel, viel ausgeprägter als in westlichen Ländern, würde ich sagen. Aber genau, auch im Innovationsprozess kann man das beobachten, dass eben durch diese kleinen Schritte und durch diese kleinen Verbesserungen das auch zustande kommt, dass da oft Feedback eingeholt wird und darauf aufgebaut wird.
Okay. Jetzt möchte ich das gern wieder in Bezug setzen zum Thema Change, kleine Schritte machen, etwas ändern, wie man das klassischerweise in Organisationen kennt. Kleine Schritte machen normalerweise niemandem wirklich große Angst. Und der Widerstand auch in einer Organisation gegenüber kleinen Veränderungsschritten ist typischerweise nicht so groß, als wenn man sagt, ja, wir stellen unser gesamtes Geschäftsmodell jetzt um. Ja, wir entwickeln ein vollkommen neues Produkt und das dann unser gesamtes bestehendes Geschäft in Frage stellt. Ja, wo du eben gerade jetzt in der Transformation von Unternehmen ja große Themen hast. Heißt das aber, wenn man nur kleine Schritte macht, dass man eigentlich eine wirkliche Transformation gar nicht schafft? Im Sinne des, lass uns die Harmonie behalten und lass uns möglichst wenig Leute verschrecken, Kunden nicht verschrecken, lass uns kleine Sachen immer besser machen. Wie geht's dann eigentlich in so einem Mindset mit Themen, wo man sagt, wir müssen unser gesamtes Geschäft hinterfragen? Wir müssen sozusagen einen großen Sprung machen. Und das ist ja eine Kernfrage, die wir eigentlich in sehr, sehr vielen Unternehmen jetzt gerade sehen. Wie geht man in China mit so einer Frage um? Jetzt ja, plakativ also, gesprochen, ich weiß, ja. Das ist sehr, sehr plakativ und sehr hypothetisch. Aber lass es uns bewusst so versuchen, um das ein bisschen auch klar herauszuarbeiten. Klarer.
Ja. Also auch da zum einen, wie du sagst, man kann das nicht pauschalisieren und es gibt auch Riesenunterschiede zwischen kleinen, mittelständischen, großen Unternehmen. Aber insgesamt würde ich sagen, dass man in China auch nicht so sehr auf dieses Schwarz-Weiß-Denken bedacht ist. Das heißt, dass man da auch nicht immer nur nach diesem einen System handelt und dass man immer sagt, nur weil wir diese Innovationsprozesse haben und weil wir immer in kleinen Schritten innovieren, machen wir das tatsächlich immer so. Sondern man kann auch in ganz vielen Bereichen in China diese Grauzonen beobachten, dass eben nicht in Schwarz-Weiß gedacht wird, sondern dass man denkt, wenn es zu diesem Prozess passt, dann sind wir auch offen für disruptive Entwicklungen. Und das merkt man auch in vielen Bereichen, wie zum Beispiel in der Automobilbranche mit der Elektromobilität. Da hat sich China auch sehr, sehr schnell in diesem Bereich weiterentwickelt und ist sehr fortschrittlich geworden. Das heißt, man kann nicht pauschal sagen, dass immer alles nur in kleinen Schritten läuft. Und wenn eine Veränderung nötig ist, kommt auch wieder dieses Mindset ins Spiel, was ich anfangs erwähnt hatte, dass die Leute tatsächlich auch sehr offen sind für Neues. Sie sind offen dafür, Neues auszuprobieren. Sie sind sehr neugierig. Und sie haben das in den letzten Jahrzehnten erlebt, wie es ist, wenn sich Sachen sehr schnell und sehr plötzlich verändern. Das heißt, ja, auch da kann man das schwer pauschal sagen. Mhm. Aber was ich dazu sagen würde, ist, dass man nicht diesen Tunnelblick hat und man sagt, nur weil wir die Prozesse so aufsetzen, machen wir das immer so, sondern man ist auch offen dafür, anders auszuprobieren.
Okay, das hast du ja eingangs erwähnt, dass man dass in China sich sehr viel getan hat, eine sehr hohe Dynamik, wirtschaftliche Dynamik in den letzten Jahren war und die Menschen das eigentlich gewohnt sind, dass sich Dinge sehr stark, sehr schnell ändern können und dadurch, das wäre jetzt eine Annahme, möglicherweise auch weniger Vorbehalte, weniger Angst da ist vor Veränderungen, also zu sagen, ja, wir werfen unser bestehendes Produktprogramm über Bord und machen ein neues und das wird schon irgendwie gehen.
Ja.
Ich habe eine Episode aufgenommen mit einem Entwicklungsleiter, mit einem Innovationsverantwortlichen aus einem Technologieunternehmen, also da geht es um Flugtechnik, und der hat mir gesagt, das war der Alex Hochmeier, da gibt es auch eine Episode mit ihm, und der hat mir gesagt, es geht ihm um Vielfalt, und er versucht, um jetzt das organisatorisch gut aufzusetzen, das Thema Innovation, er versucht hat, möglichst viel Vielfalt sicherzustellen in seinen Teams, und wo er, und das fällt mir jetzt ein, also wäre das jetzt vielleicht eine Empfehlung, dass man Menschen, die so einen Background haben, wie du ihn beschreibst, so einen chinesischen kulturellen Background haben, die gewohnt sind, große Veränderungen mitzumachen, die gewohnt sind, sehr agil zu agieren, vielleicht zu vermischen, ja, mit Technologieexperten westlicher Prägung, ja, mit Ingenieuren und Ingenieurinnen, die eben einen, vielleicht auch einen anderen Approach haben und sagen, es muss zuallererst mal sicher sein und wir dürfen da jetzt nicht irgendwas ausprobieren, was vielleicht nicht ausreichend gut getestet ist oder ein anderes Mindset dahinter steckt. Und ja, kennst du Beispiele, wo man sozusagen so agiert, ja, dass man sagt, okay, lass uns gemischte Teams bauen?
Ja, also ich denke, Vielfalt ist immer gut, und wir sprechen jetzt heute auch viel über die westliche Welt im Vergleich zu China, aber man kann ja auch innerhalb der einzelnen Länder beobachten, dass es verschiedene Mindsets gibt, und dieses Mindset, worüber wir hier auch im chinesischen Kontext sprechen, das können wir auch in anderen Ländern, auch in Deutschland beispielsweise, antreffen, wenn es um Startups geht. Also ja. Viele kleine, neue Unternehmen sind ja auch agil und schnell und bringen Produkte heraus, ohne dass sie 100% marktreif sind. Und ich glaube, dass man da auch gar nicht so pauschal, also haben wir heute sowieso schon öfters gesagt, dass wir nicht pauschalisieren können. Aber ich glaube, dass Vielfalt insgesamt sehr, sehr wichtig ist und auch gar nicht nur, was Nationalitäten angeht, sondern verschiedene Mindsets auch innerhalb eines Landes. Und auch da merkt man Riesenunterschiede zwischen, wie gesagt, einem Startup und einem Konzernchef, der vielleicht seit 50 Jahren im gleichen Job ist und eventuell nicht dieses offene, neugierige Mindset hat. Also ich glaube, das ist auf jeden Fall immer eine gute Idee. Und Beispiele, also ich denke, dass es heutzutage auch gar nicht, dass man auch gar nicht drum herum kommt, dass man diesen Mix hat aus verschiedenen Mindsets, aus verschiedenen Backgrounds, aus verschiedenen Nationalitäten auch, weil sehr, sehr viele Unternehmen sehr gemischt sind. In China muss man dazu sagen, merkt man tatsächlich schon in den Großstädten, dass seit der Pandemie sehr, sehr viele Expats ausgereist sind, dass es da mittlerweile ein bisschen weniger Vielfalt gibt als davor. Aber China ist gerade auch sehr darauf bedacht, Leute zurückzuholen, auch erstmal Leute für China allgemein zu interessieren. Es gibt jetzt beispielsweise auch die 30 Tage Visafreiheit für China, dass man als Tourist auch für 30 Tage ohne Visum einreisen kann. Das heißt, sie versuchen da auch, wahrscheinlich auch aus diesem Gedanken heraus, dass die Vielfalt wichtig ist, sie versuchen da auch wieder ausländische Fachkräfte anzuziehen und da auch wieder mehr Leute in China aus anderen Ländern da zu haben.
Ich möchte gerne eine Zusammenfassung versuchen, ja, für unsere Zuhörenden hier auch. Und wenn wir sagen Mindset und Agilität, wie China innoviert und was wir davon lernen können, was ist aus deiner Sicht dazu eine Zusammenfassung?
Also man hat in diesem Gespräch heute gemerkt, dass es in unterschiedlichen Kulturen unterschiedliche Auffassungen von Innovation und Kreativität gibt. Wenn man das ganz streng nimmt, kann man den Vergleich ziehen, dass in China die Innovation eher als zuerst nachahmen und später erfinden oder später selbst etwas erschaffen verstehen, während man hier in Deutschland oder in der sogenannten westlichen Welt vielleicht eher das Gefühl hat, man muss etwas Neues erfinden, von Null auf erfinden. Und diese Konzepte scheinen zwar sehr unterschiedlich zu sein und es scheinen diese zwei Extreme zu sein, auch was die Agilität in China und in der sogenannten westlichen Welt angeht. Aber ich glaube, was wichtig ist, ist zu merken, dass man aus jeder Kultur, aus jedem Mindset etwas lernen kann und dass immer so die goldene Mitte das Ideal ist, dass man versucht, aus jedem Konzept sich das rauszupicken, was am besten passt. Und da weder zu schnell und zu agil zu sein, aber auch nicht zu viel Zeit für Entscheidungen und für Neuentwicklungen zu verbringen.
Vielen Dank, Alexandra. Was ich gerne auch dazu sage, zu dieser Zusammenfassung, ist, dass du ja einen tollen Podcast hast und auch ein Buch dazu geschrieben hast. Das kann ich jedem empfehlen, der sich dafür interessiert, sich deinen Podcast anzuhören, China-Impulse, Zukunftstrends aus dem Reich der Mitte und auch dein Buch Digitalisierung Made in China sich einmal anzusehen. Es war eine Freude, dich hier im Podcast zu haben.
Ja, vielen Dank für die Einladung und vielen Dank für die Empfehlungen. Ich denke, man hat heute in dem Gespräch auch gemerkt, dass es doch auch wichtig ist, nach China zu schauen und zu sehen, was sich dort Gutes entwickelt, welche Best Practices es gibt, aber auch von gescheiterten Projekten zu lernen, weil natürlich auch durch dieses Trial and Error Prinzip, was dort praktiziert wird, auch nicht alles gut wird.
Vielen Dank.
Wenn dir diese Folge gefallen hat, bin ich dir dankbar, wenn du diese weiterempfiehlst, den Podcast abonnierst und mir eine iTunes-Rezension hinterlässt, damit dieser Podcast auch noch lange Zeit bestehen bleibt. Aber jetzt wünsche ich dir erstmal eine wunderbare Restwoche und ich freue mich, wenn du bei der nächsten Folge von China Impulse – Zukunftstrends aus dem Reich der Mitte wieder dabei bist. Bis dann und Zaijian!